Es lebe der Generalist. Warum gerade Sie in einer spezialisierten Welt erfolgreicher sind. Von David Epstein. Wir alle kennen das Credo der heutigen Zeit. Das Leben ist ein Haifischbecken. Wer es dazu etwas bringen will, muss sich so früh wie möglich spezialisieren. Wir sollten uns einen Startvorteil verschaffen und dann hart und diszipliniert trainieren. Als Beispiele gelten Ausnahmekünstler oder Spitzensportler, die ihre Berufung bereits im Kindesalter entdecken. Wenn dich diese Weltsicht schon immer beunruhigt hat, sind diese Blinks für dich genau richtig. Die Spezialisierung ist nämlich gerade nicht der Königsweg zum Erfolg. Die Forschung zeigt, dass es Generalisten in den meisten Fällen weiterbringen. Sie probieren sich lange aus, um ihre Neigungen und Talente zu erforschen. Das macht sie zu flexiblen und kreativen Multitalenten, die Kompetenzen aus diversen Fachbereichen kombinieren und mit Offenheit für Neues durchs Leben gehen. Blink Nummer 1. Eine frühe Spezialisierung liegt im Trend, zeitigt aber nicht die besten Ergebnisse. Golflegende Tiger Woods war gerade 10 Monate alt, als er zum ersten Mal einen Golfschläger in der Hand hielt. Im Alter von nur 2 Jahren führte er seinen Abschlag im landesweiten Fernsehen vor und noch im selben Jahr gewann er seinen ersten Wettbewerb in der Altersklasse U10. Damit verkörpert Woods eine heute weit verbreitete Vorstellung. Wer erfolgreich sein will, muss sich so früh wie möglich auf eine Sache spezialisieren. Dieser Trend findet sich nicht nur im Sport, sondern in so gut wie allen Lebensbereichen. Von der Wissenschaft über die Finanzwelt bis zur Medizin. Onkologen zum Beispiel spezialisieren sich heute nicht mehr allein auf Krebserkrankungen. Sie spezialisieren sich auf Geschwüre in ganz bestimmten Organen. Dem Autor und Chirurg Atul Gawande zufolge machen sich viele Mediziner über diesen Hang zur Fokussierung lustig. Es käme der Tag, an dem sich Chirurgen auf rechte oder linke Ohren spezialisierten. Er würde sich nicht wundern, wenn es einst wirklich so weit käme. Aber ist die frühe Spezialisierung wirklich der Königsweg zum Erfolg? Die Antwort lautet nein. Die Psychologen Daniel Kahnemann und Gary Klein schrieben 2009 über den Zusammenhang zwischen Erfahrung und Leistung. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Spezialisierung Leistung nur in bestimmten Fachgebieten steigert. Klein beschäftigte sich mit der Relation von Erfahrung und Kompetenz in der Feuerwehr. Feuerwehrleute lernen durch jahrelange Erfahrung, Muster im Verhalten der Flammen zu erkennen. Dieses Fachwissen befähigt sie, im Einsatz 80% ihrer Entscheidungen innerhalb von Sekundenbruchteilen zu treffen. Ihre Erfahrung steigert tatsächlich ihre Performance. Kahnemann kam zum gegenteiligen Ergebnis. Er erinnerte sich an die 1950er Jahre, als er im Auftrag des israelischen Militärs bewerten sollte, wie sich die Personalexperten bei der Rekrutierung neuer Offiziersanwärter verhielten. Die Personaler sammelten zahlreiche Beobachtungen zu den körperlichen und geistigen Fähigkeiten, um die geeigneten von den ungeeigneten Bewerbern zu trennen. Aber ihre Trefferquote blieb unverändert. Sie hätten genauso gut raten können. Kahnemann konnte keinen Zusammenhang zwischen Erfahrung und Leistung erkennen. Klein und Kahnemann kamen zu folgendem Schluss. Manche Lebensbereiche ähneln dem Golf oder der Brandbekämpfung. Sie sind durchaus komplex, liefern aber bestimmte Muster oder einfache Regeln, die die Entscheidungsfindung beeinflussen. Die meisten Lebensbereiche aber verhalten sich wie die Rekrutierung beim Militär. Ihre Undurchschaubarkeit verlangt nach der Kreativität und Flexibilität von Generalisten. In diesen Blinks findest du heraus, was das bedeutet. Blink Nummer 2. Vielseitiges Experimentieren führt genauso zum Erfolg wie eine frühe Spezialisierung. 2006 sah der nun 31-jährige Tiger Woods, wie der Schweizer Tennisprofi Roger Federer zum 3. Mal in Folge die US Open gewann. Beide befanden sich auf dem Höhepunkt ihres Könnens. Nach dem Turniersieg stießen sie mit Champagner in den Katakomben der Arena an, Und Federer sagte später, er wäre nie zuvor jemandem begegnet, der sein Gefühl der Unbesiegbarkeit so gut verstehen konnte wie Woods. Die beiden wurden enge Freunde. Aber Federers Wege zur Spitze unterschied sich drastisch von dem des Golfers. Federers Mutter war Tennistrainerin. Aber sollte sie je den Impuls verspürt haben, ihren Sohn im Tennis zu unterrichten, so hat sie ihn erfolgreich unterdrückt. Federer probierte sich in jungen Jahren in zahlreichen Sportarten aus, darunter Squash, Ski, Wrestling, Skateboarding, Basketball, Badminton und eben Tennis. Später war er überzeugt, seine Hand-Augen-Koordination und Athletik habe entscheidend von dieser breiten Erfahrungsbasis profitiert. Mit der Zeit entdeckte er seine Leidenschaft für den Ballsport. Er kam als Teenager zum Tennis, blieb aber nach wie vor bescheiden. Sein Trainer erkannte sein Talent und wollte ihn mit älteren und fortgeschrittenen Spielern zusammenbringen. Federer aber blieb in der Gruppe seiner gleichaltrigen Freunde. Sein Schlängelweg zum Tennisstar zeigt, dass vielseitiges Experimentieren genauso zum Erfolg führen kann wie einseitige Spezialisierung. Das belegen zahlreiche Beispiele aus den unterschiedlichsten Sportarten. Es gilt sogar für kreative Disziplinen wie die Musik, in der sich viele Ausnahmekünstler in frühen Jahren spezialisieren. Auch der weltberühmte Cellist Yo-Yo Ma begann seine musikalische Ausbildung als Kleinkind. Aber nur die wenigsten Menschen wissen, dass er sich zunächst an der Violine und dem Klavier versuchte. Erst durch diese Experimente erkannte er, dass seine wahre Leidenschaft dem Cello galt. Damit ist Yo-Yo Ma bei weitem nicht allein. Der Musikpsychologe John Sloboda führte eine Studie mit Schülern eines britischen Internats durch. Er kam zu einem erstaunlichen Ergebnis. Die Schüler, die sich früh auf ein Instrument spezialisiert hatten, erzielten bestenfalls durchschnittliche Leistungen. Das Prädikat herausragend erhielten nur Kinder, die sich an drei verschiedenen Instrumenten versucht hatten. Du hast deine Berufung noch nicht gefunden? Dann experimentiere und probiere dich aus. Nimm dir ein Beispiel an Vincent van Gogh. Er betätigte sich unter anderem als Buchverkäufer, Lehrer und Kunsthändler, bevor er zur Malerei fand und die Kunst für immer veränderte. Blink Nummer 3. Die steigende Komplexität des Lebens steigert den Durchschnitts-IQ und das abstrakte Denkvermögen. 1981 veränderte ein Mann unsere Vorstellung vom Denken. Er hieß James Flynn und forschte als Politologe in Dunedin auf der Südinsel Neuseelands. Was fand er heraus? Flynn war über historische IQ-Vergleichstests aus dem US-Militär gestolpert. Die durchschnittlichen IQ-Werte der Soldaten hatten sich zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg signifikant verbessert. Ein Soldat, der im Jahr 1909 zum 50. Perzentil gehörte, hätte es 1939 nur noch ins 22. Perzentil geschafft. Sein Wert hätte also nicht mehr im Mittelfeld, sondern im unteren Drittel der Ergebnisse gelegen. Flynn wurde neugierig. Er bat seine internationalen Kollegen um Daten aus anderen Ländern. Die Werte aus 14 anderen Nationen deuteten auf ähnlich große Intelligenzsprünge im Generationsvergleich hin. Seine Entdeckung wurde später als Flynn-Effekt bezeichnet. Die Studie mit Daten aus über 30 Industrieländern zeigte, dass die durchschnittlichen IQ-Werte alle 10 Jahre um 3 Prozentpunkte stiegen. Wie kam es zu diesem rapiden Anstieg? Die Arbeit des russischen Psychologen Alexander Luria liefert eine mögliche Erklärung. 1931 durchlief die Sowjetunion einen rasanten gesellschaftlichen Wandel. Entlegene Dörfer, die teilweise jahrhundertealten Traditionen folgten, wurden zu agrarindustriellen Kollektivwirtschaften mit Produktionsplanung und Arbeitsteilung umgeformt. Luria nutzte diesen rasanten Wandel für bis dato einzigartige Erhebungen. In einem Experiment bat er die Dörfler, Wolle nach beliebigen Kategorien zu sortieren. Die Bewohner vergleichsweise moderner Dörfer gruppierten die Wollstücke problemlos nach bestimmten Kriterien. Sie legten zum Beispiel verschiedene Blautöne zu einer Gruppe zusammen. Die Bewohner der traditionell geprägten Dörfer sahen sich außerstande, die Aufgabe zu erfüllen. Für sie war jedes einzelne Wollstück unterschiedlich. Andere Aufgaben zum konzeptuellen Denken brachten ähnliche Ergebnisse. Ein Dorfbewohner namens Ragmat bekam ein Bild von drei Erwachsenen und einem Kind gezeigt. Er sollte benennen, welche Person nicht in die Darstellung gehörte. Aber Ragmat konnte die Frage nicht abstrahieren. Er erkannte das Kind nicht als Ausnahme zur Gemeinsamkeit der Erwachsenen. Für ihn musste der Junge in der Gruppe bleiben, um den Erwachsenen bei der Arbeit zu helfen. Lurias Ergebnisse waren eindeutig. Je stärker eine Gemeinschaft von modernen Einflüssen geprägt war, desto eher konnten die Menschen konzeptuelle Verknüpfungen zwischen Gegenständen oder abstrakten Gedanken herstellen. Heute arbeiten wir täglich mit abstrakten Konzepten. Wir sehen einen Statusbalken auf einem Computerbildschirm und wissen sofort, was damit gemeint ist. Wir sind heute mehr denn je in der Lage, eine große Bandbreite an Themen zu erschließen und Verbindungen zu erkennen. Und trotzdem engen wir unseren konzeptionellen Fokus ein. Blink Nummer 4. Nachhaltiges Lernen ist langsam und schwierig, statt schnell und einfach. Erinnerst du dich an deine Lieblingslehrer aus der Schulzeit? Rückblickend hat deine Auswahl vermutlich wenig damit zu tun, welche Noten sie dir verpasst haben, richtig? Dafür gibt es eine wissenschaftliche Erklärung. Eine Studie der US Air Force Academy verfolgte den Lernfortschritt tausender Offiziersanwärter, die von hunderten Dozenten unterrichtet wurden. Zunächst wenig überraschend wurden die Dozenten, deren Studierende in den Prüfungen besser abschnitten, auch besser von ihnen bewertet. Die Dozenten mit den notenmäßig schlechteren Studierenden wurden dagegen härter kritisiert. Bei der Analyse der langfristigen Fortschritte der Studierenden beobachteten die Forschenden jedoch eine erstaunliche Wendung. Die Professoren mit dem guten Feedback hatten auf lange Sicht weniger positiven Einfluss auf die Leistungen ihrer Schüler als die Professoren mit dem ursprünglich schlechten Ruf. Wie ließ sich das erklären? Damit, dass diese Dozenten nicht nur den kurzfristig relevanten Klausurstoff, sondern auch Grundlagen und große Zusammenhänge vermittelten. Das machte ihre Kurse schwer und frustrierend, was wiederum die schlechten Noten und Bewertungen erklärt. Langfristig zahlte sich ihr breiter Ansatz jedoch aus, denn ihr Unterricht bestand aus wünschenswerten Schwierigkeiten, also härteren, aber letztlich nachhaltigeren Methoden. Es gibt verschiedene Techniken, um den höheren Anforderungsgrad solcher wünschenswerter Schwierigkeiten zu meistern. Eine davon ist das sogenannte Spacing, bei dem du bewusst einen bestimmten zeitlichen Abstand zwischen dem Lernen und dem Anwenden des Gelernten lässt. Eine 1987 im Journal of Experimental Psychology veröffentlichte Studie teilte Spanischlernende in zwei Gruppen. Die erste Gruppe sollte die gelernten Vokabeln noch am selben Tag in einem Test anwenden. Die zweite Gruppe wurde erst Wochen später kontrolliert. 8 Jahre danach wurden die beiden Gruppen ohne jegliche Zwischenprüfungen erneut getestet. Die Teilnehmenden der zweiten Gruppe konnten sich an 200% mehr Vokabeln erinnern. Selbst kurzfristiges Spacing ist effektiv. Die Leiter einer Studie der Iowa State University von 1972 lasen den Probanden verschiedene Wörter vor. Die erste Gruppe sollte die Wörter sofort wiedergeben. Die zweite Gruppe wurde 15 Minuten lang mit einfachen mathematischen Fragestellungen abgelenkt und dann befragt. Die erste Gruppe schnitt deutlich besser ab als die abgelenkte Gruppe. Doch als die Vokabeln später am Tag erneut abgefragt wurden, war die abgelenkte Gruppe stärker, denn sie hatten sich bereits beim ersten Mal mehr anstrengen müssen. Das trug dazu bei, die Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Du ahnst, was jetzt kommt. Hektisches Lernen bringt auf Dauer nichts. Halte dich an die langsame Paukerei. Es zahlt sich aus. Blink Nummer 5. Ein enger Fokus ist weniger hilfreich als die Fähigkeit, über den Tellerrand zu blicken. Keine Frage, in manchen Kontexten ist eine hohe Spezialisierung wünschenswert. Stell dir vor, du stehst vor einer komplizierten Operation. Du würdest vermutlich wollen, dass sie ein erfahrener Spezialist durchführt, der genau diese Art von OP bereits unzählige Male absolviert hat. In den meisten Lebensbereichen führt ein so enger Fokus auf Dauer allerdings zu kontraproduktiver Engstirnigkeit. Nehmen wir das Beispiel der Kardiologen. Die Herzspezialisten behandeln Brustbeschwerden mit sogenannten Stents. Das sind Röhrchen aus Metall oder Kunstfaser, die verengte Gefäße offen halten und die Blutzirkulation sichern. Viele Kardiologen setzen solche Stents aber inzwischen so reflexartig, dass sie nicht hinterfragen, ob der Eingriff unnötig oder gar gefährlich sein könnte. Das erklärt die Ergebnisse einer 2015 veröffentlichten Studie der Harvard Medical School. Der Autor Anupam Jena kam zu einem beunruhigenden Befund. Patienten mit Herzstillstand oder Herzversagen hatten bei ihrer Einlieferung in die Notaufnahme eine große Überlebenschance, wenn die Top-Kardiologen außer Haus waren. Wie passiert so etwas? Dadurch, dass wir den Weitblick verlieren, wenn wir zu lange innerhalb der engen Grenzen einer bestimmten Spezialisierung denken. Wir müssen uns die Fähigkeit bewahren, die Dinge unvoreingenommen von außen zu betrachten. Oder einfacher, wir brauchen den berühmten Blick über den Tellerrand. Das zeigen auch Studien aus anderen Disziplinen. Professor Dan Lovello von der Universität Sydney führte eine Studie mit Privatinvestoren durch. Er bat die Anleger um detaillierte Einschätzungen ihrer Investitionsvorhaben, einschließlich ihrer erwarteten Rendite. Dann bat er sie um eine grobe Einschätzung ähnlicher Anlageprojekte wie Tech-Startups oder infrastrukturelle Bauvorhaben. Es zeigte sich, dass die Investoren ihre eigenen Anlageprojekte besser bewerteten als die grob gesicherten Alternativen. Die Renditeerwartungen fielen etwa 50% höher aus. Die Anleger waren schockiert, als sie mit den Ergebnissen konfrontiert wurden und korrigierten ihre Erwartungen für die ursprünglichen Investments nach unten. Weitere psychologische Studien bestätigen, dass unsere Werturteile immer extremer werden, je mehr wir über einen Sachverhalt wissen. Ein Beispiel dafür war eine Untersuchung studentischer Hochschulrankings. Die Bewertung ein und derselben Uni stieg mit der Spezifizierung der Information. Die Studierenden stuften sie höher ein, wenn sie wussten, dass sich bestimmte und nicht alle Fakultäten unter den Top 10 des Landes befanden. Kurzum, Scheuklappen führen zu engstirnigen Entscheidungen. Wir brauchen die Fähigkeit, andere Perspektiven einzunehmen. Blink Nummer 6. Breites Wissen und authentische Neugier fördern Innovation. Worauf achten die meisten Personaler bei der Rekrutierung neuer Talente? Genau, auf einschlägige Erfahrung, auf passgenaue Expertise. Dabei zeigen ausgerechnet Comics, dass breites Wissen viel wichtiger für Kreativität und Erfolg ist. Die Wirtschaftsprofessoren Alva Taylor und Henrik Grief analysierten die Profile von Comic-Künstlern und den kommerziellen Erfolg tausender Comic-Serien ab 1971, um Aussagen über die ökonomischen Erfolgsfaktoren zu treffen. Sie starteten mit einer erwartbaren Hypothese. Je mehr Bände ein Künstler produziert hat, desto besser sind die Comics. Und je finanzkräftiger und einflussreicher sein Verlag ist, desto hochwertiger und erfolgreicher sind die einzelnen Ausgaben. All diese Annahmen erwiesen sich als falsch. Weder die Erfahrung noch die Ressourcen beeinflussten den Erfolg. Viel entscheidender war die genreübergreifende Erfahrung der Künstler. Die Autoren identifizierten 22 verschiedene Comic-Genre, von Comedy über Krimis und Fantasy bis zu Sachcomics. Je mehr davon im Portfolio eines Künstlers vorkamen, desto erfolgreicher waren seine Comics. Dieser Zusammenhang zwischen Vielseitigkeit und Erfolg gilt aber längst nicht nur für kreative und künstlerische Berufe. Andy Outerkirk arbeitet als Erfinder und Entwickler beim weltweit agierenden Technologiekonzern 3M. Er wurde 2013 zum Innovator of the Year gewählt und hält über 170 Patente, die weltweit als Aushängeschild für kreativen Erfolg gelten. Outerkirk war fasziniert von der Frage, was Teams erfolgreich und innovativ machte, und fing an zu forschen. Er fand heraus, dass es nicht die Spezialisten bei 3M waren, die die besten Aussichten auf Erfolg und den Gewinn des firmeninternen Innovationspreises hatten, sondern Generalisten. Mitarbeiter mit einem Spezialgebiet, aber einschlägiger Erfahrung in diversen anderen Bereichen. Diese Generalisten hielten meist mehr Patente in ihrem Fachgebiet, besaßen aber die Fähigkeit, die Expertise aus bestimmten Gebieten in andere Felder zu übertragen. Seine Ergebnisse wurden durch eine Untersuchung des renommierten Psychologieprofessors Robert Root Bernstein von der Michigan State University bestätigt. Bernstein hatte die Profile von Nobelpreisträgern mit anderen Wissenschaftlern verglichen. Bei den Preisträgern war die Wahrscheinlichkeit 22 Mal so hoch, dass sie sich nebenbei als Schauspieler, Magier, Tänzer oder Performancekünstler betätigten. Solltest du also jemals nach frischen Talenten für deine Unternehmung suchen, denke an diese Blinks. Halte Ausschau nach Tausendsassas, die nicht passgenau zu deinen Parametern passen. Du wirst von ihrer Bandbreite an Erfahrungen profitieren. Blink Nummer 7. Die Experten unserer Gesellschaft treffen meist katastrophale Prognosen. Der Psychologe Philip Tetlock untersucht, wie Experten mit Prognosen umgehen. In den 20 Jahren des Kalten Krieges sammelte und analysierte er die Vorhersagen von 284 politischen Experten und kam zu einem vernichtenden Fazit. Die vermeintlichen Experten lieferten schreckliche Prognosen. Sie hätten genauso gut blutige Laien sein können. Es machte keinen Unterschied, wie viele Jahre Berufserfahrung und welche akademischen Titel die Experten hatten. Nicht einmal ihr exklusiver Zugang zu bestimmten Informationen spielte eine Rolle. Wenn sie ein bestimmtes Ereignis für absolut unmöglich erklärten, traf es in 15% der Fälle trotzdem ein. Dinge, denen sie eine 100%ige Wahrscheinlichkeit bescheinigten, blieben in jedem vierten Fall aus. Schlechte Nachrichten gab es auch für das Publikum des US-Privatfernsehens. Tetlock erkannte ein umgekehrtes Verhältnis zwischen Bekanntheitsgrad und Präzision. Je häufiger ein Experte in den Nachrichten hofiert wurde, desto wahrscheinlicher lag er falsch. Tetlock selbst drückte es so aus: Was ihre Prognosen betraf, waren sie wie Schimpansen, die Pfeile auf eine Dartscheibe warfen. Eines ihrer größten Probleme war ihr monothematischer Fokus. Sie hatten sich ganze Karrieren lang in einen bestimmten Sachverhalt verbissen, zum Beispiel in die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen. Darum arbeiteten sie mit expliziten, aber vorgefertigten Theorien. Wie hätten sie bessere Prognosen treffen können? Mit dem, was der Psychologe Jonathan Baron als aktive Aufgeschlossenheit bezeichnet. Also der Bereitschaft, die eigenen Überzeugungen zu hinterfragen. Die meisten Menschen aber neigen zum gegenteiligen Verhalten. Wir selektieren unsere Wahrnehmung nach Beweisen für unsere bestehenden Glaubenssätze. Wie sehr das unser alltägliches Miteinander prägt, zeigt eine Studie des Yale-Professors Dan Kahan. Er untersuchte das Interpretationsverhalten von Befürwortern und Gegnern des Brexit. Die beiden Gruppen sollten zunächst eine fiktive Statistik zur Wirksamkeit von Hautcreme auswerten. Die meisten Probanden interpretierten die Daten richtig. Dann wurden dieselben Zahlen für den vermeintlichen Zusammenhang zwischen Kriminalität und Einwanderung verwendet. Und nun gingen die Deutungen weit auseinander. Beide Gruppen interpretierten die Statistiken falsch. Und zwar jeweils im Sinne ihrer politischen Überzeugungen. Eine US-Studie zum Thema Waffengesetze lieferte ähnliche Ergebnisse. Aber wie überwinden wir unseren Hang, uns trotz objektiver Beweise an subjektive Überzeugungen zu klammern? Wie bleiben wir offen und unbefangen? Cahen zufolge braucht es dafür einen kulturellen Paradigmenwechsel. Entscheidend sei nicht die akkumulierte Menge des wissenschaftlichen Wissens, sondern die wissenschaftliche Neugier, also der Wille, dazuzulernen und neue Informationen vorurteilsfrei zu betrachten. Im letzten Blink erfährst du, wie du eine solche Lebenseinstellung kultivierst. Blink Nummer 8. Um Generalist zu sein, musst du ändern, wie du über Erfolg und Lernen denkst. Versuche einmal, die folgende Fragestellung mitzudenken. Die Krankheit X hat eine Prävalenz von 1 pro 1000 Menschen. Der Test zur Feststellung der Krankheit hat eine Falsch-Positiv-Rate von 5%. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit positiver Diagnose die Krankheit wirklich hat? Wenn deine Antwort 2% lautet oder genauer gesagt 1,96%, dann liegst du richtig. Damit wärst du besser als 75% der Ärzte und Medizinstudenten der Elite-Unis in Harvard und Boston. Deren häufigste Antwort lautete nämlich 95%. Und wie kommt man auf die 1,96%? Nehmen wir zur Veranschaulichung eine Erhebungsgröße, wie sie oft im medizinischen Alltag vorkommt. Wir untersuchen 10.000 Menschen. Es gäbe hier also entsprechend der Prävalenz von 1 pro 1.000 10 tatsächliche Krankheitsfälle. Und bei 5% aller Untersuchten wird, gemäß der Falsch-Positiv-Rate, eine Krankheit diagnostiziert, obwohl sie gar nicht krank sind. Das sind 500 Personen. Insgesamt bekämen also 510 Personen eine Krankheitsdiagnose, von denen aber nur 10 tatsächlich krank sind. Macht 1,96%. Das Problem liegt in der Perspektive. Bei einer Erhebung mit 10.000 Menschen gäbe es 10 tatsächliche Krankheitsfälle mit positivem Ergebnis. 5% bzw. 500 Menschen würden eine falsche positive Diagnose erhalten. Das heißt, es gäbe pro 10.000 Menschen 510 Personen mit positivem Ergebnis. Aber nur 10 von diesen 510 Menschen wären tatsächlich krank. Macht 1,96%. Leider werden viele Studierende nicht dazu ermutigt, offen und weitsichtig über solche Probleme nachzudenken. Und genau das muss sich ändern, findet Arturo Casadevall, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Mikrobiologie und Immunologie. Casadevall forscht an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, um Lernprogramme für einen interdisziplinären Zugang zu Themen wie Philosophie, Ethik, Statistik und Logik zu entwickeln. Einer dieser Kurse trägt den Titel »How do we know what is true?« – »Woher wissen wir, was wahr ist?« und untersucht verschiedene Formen von Beweisen in diversen akademischen Bereichen. Der Kurs Anatomy of Scientific Error, Anatomie des wissenschaftlichen Irrtums, sensibilisiert Studierende für die Anzeichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens oder methodologischer Schwächen. Casadevall hofft, dass die Studierenden durch den Fokus auf multidisziplinäres und kritisches Denken besser gewappnet sind, die Wirtschaft und Gesellschaft positiv zu beeinflussen. Nun sind wir nicht alle renommierte Bildungsforscher wie Casadevall. Was kannst du tun, um dir einen möglichst breiten Wissenshorizont zu schaffen? Du kannst damit anfangen, dich mit dem Scheitern abzufinden. Der Kreativitätsforscher Dean Keith Simonton fand heraus, dass ein höherer Output zu mehr Fehlern führt. Er erhöht aber auch die Wahrscheinlichkeit außergewöhnlichen Erfolgs. Thomas Edison zum Beispiel meldete über 1000 Patente an, die in der großen Mehrzahl nutzlos waren. Aber Erfolge wie die Glühbirne wurden zu bahnbrechenden Erfindungen. Ein breiter und schlängelnder Pfad voller Abzweigungen mag auf den ersten Blick nicht gleich zum Erfolg führen, ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit der Weg zu wahrer Größe. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass ein breiter Wissenshorizont und Experimentierfreude eher zum Erfolg führen als engstirnige Spezialisierung. Vielseitigkeit erfordert vor allem Geduld, Offenheit und Neugier. Wer diese Eigenschaften kultiviert, hat bessere Chancen, sich zu einer kreativen und flexiblen Persönlichkeit zu entwickeln, die unser soziales und wirtschaftliches Miteinander durch Innovation und Weitsicht bereichert. Das waren unsere Blinks zu Es lebe der Generalist. Warum gerade Sie in einer spezialisierten Welt erfolgreicher sind. Von David Epstein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.